Ich habe mich sehr gefreut über das, was du gesagt hast. Das will ich gleich zu Anfang sagen. Das war sehr, sehr wichtig. Wir finden einen Angriff. Es ist erstaunlich, was sich in unserer Zeit abspielt. Wenn wir mit offenen Augen durch die Gegend gehen, merken wir, was sich abspielt. Die Frau von der Leyen ist ja eine Tochter von einem gläubigen Mann, Albrecht, ja, schon war, aber merkt ihr nicht, wie ein Angriff auf die Mutter in unserem Land stattfindet? Die Mutter? Das Wort Barmherzigkeit im Hebräischen, Rachamim, stammt von Rechem. Rechem heißt Mutterleib. Gebärmutter, Mutterleib. Rachamim ist davon abgeleitet und bedeutet das Gefühl, das eine Mutter hat, wenn sie ihr frisch geborenes Kind, gerade geboren, noch nicht gewaschen, vor sich liegen sieht. Das Empfinden, das tiefe Gefühl, das eine Mutter in diesem Augenblick empfindet, das heißt Barmherzigkeit, Erbarmen Gottes. Und davon ist in der Bibel, in den Propheten, in der Tora, im Gesetz und in den Psalmen sehr, sehr viel die Rede. Sehr, sehr oft kommt dieses Wort vor. Oft gepaart mit dem Wort auch Liebe, Chesed, Gnade, Güte und so weiter. Und das ist ein Grundwissen im Judentum. Das ist das Grundwissen im Judentum. Barmherzigkeit, Gnade und Güte Gottes. In unserer modernen Gesellschaft scheint das so zu sein, dass man das den Leuten wieder neu sagen muss. Gott liebt dich. Das ist im Judentum selbstverständlich. Das musst du dem nicht extra sagen. Das weiß man. Das weiß man von den Vätern her. Gott hat uns lieb. Gott hat mit uns seinen Bund gemacht und er steht zu seinem Bund in seiner Liebe, Güte, Gnade und Treue. Er kann sich niemals selber verleugnen. Er kann das nie ändern. Er wird das nie ändern. Er ist immer derselbe. Und dieses Wesen der Güte, tiefen Barmherzigkeit und Liebe Gottes, das finden wir reichlich ausgeschüttet in dem Bereich der Bibel, den wir Altes Testament nennen. Und ich war erschüttert, als ich vor einiger Zeit eine Fragestellung las in einer kirchlichen Bekanntmachung. Gibt es Gnade auch im Alten Testament? Das ist erschmoren. Das ist wirklich entsetzlich. So ein Blödsinn. Also als ich mich mit Israel anfing zu beschäftigen, da war dieses bereits in mir, das kam schon von meiner Mutter, die Jiddisch sprechen konnte, meiner Großmutter, die Jiddisch sprechen konnte. Ich bin nicht unbedingt Jude. Wir haben vielleicht jüdische Vorfahren, das ist möglich, das ist nicht ausgeschlossen. Aber mein Vater und dessen Vater, Vater und Großvater, waren sehr, sehr große Judenfreunde. Und mein Großvater hat damals in den 20er, 30er Jahren gerne diese jüdischen Händler, wenn sie durch unser Dorf kamen, eingeladen, kommt doch mal rein, wollen wir sprechen über den Messias. Lass uns über den Messias sprechen. Und sie waren sehr offen und es war oft sehr bewegend, so habe ich mir dann sagen lassen. Ich will diesen Gedanken von der Mutter nochmal aufgreifen. Wir haben ja Zeit, ne? Heute ist ja Sonntag, die Sonne scheint noch bis abends wahrscheinlich und ist ein wunderbarer Tag. Übrigens, die Ranger, die waren ja mit dem Knut auch in Guaranien, in Argentinien, ne? Unter den Guarani-Indianern. Dort war ich auch. Und das ist höchst spannend. Noch richtig tiefer Urwald. Wo ist Herr Wilmar? Wilmar? Donde ist das? Ist da, ja. Den Jungen, den habe ich kennengelernt, da war er, der ist 14, so 12, 14 Jahre alt. Da hat er eine große Wunde am Bein gehabt und er war im Kinderheim aufgenommen worden, gerade ein paar Tage zuvor bei meinem Freund Willi Menge in der kleinen Stadt Oberá. Oberá in der Provinz Mission des Argentinien. Und eines Tages stehen die bei mir in Aachen mit drei Kindern vor der Tür. Lustig, ja. Freue mich, dass ich sie hier sehen darf. Gut. Fahrt mal nach Argentinien. Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn, so etwas. Und das kann man erleben. Aber ich möchte zurück zu der Mutter. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie das ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 1 und 2? Fünf Frauen sind da wichtig. Zwei Hebammen, Jocheved, die Mutter von Mose, Miriam, die Schwester Moses, und dann noch jemand, nämlich die Prinzessin, die ägyptische Prinzessin. Von der ägyptischen Prinzessin wird gesagt, dass sie mit ihren Freundinnen da baden ging. Und da sieht sie ein Kästchen. Der hebräische Text, den wir dort haben, ist ein bisschen anders als das, was wir in unserer deutschen Bibel lesen, als Übersetzung oder Interpretation. Es sieht nämlich nach diesem Text so aus, dass diese Prinzessin, als sie des Kästchens ansichtig wird, der jungen Dame, die sie ganz dicht begleitet, die anderen waren ja ein Stückchen weiter, sagt, nun geh mal weg auf die Seite. Und dann geht sie dorthin und schaut in das Kästchen hinein, nimmt das Kästchen raus, schaut ins Kästchen hinein und dann sieht sie diesen kleinen schreienden Jungen. Und was steht da? Was für eine Gemütsbewegung hat sie da? Tiefes Erbarmen. Genau dieses tiefe Erbarmen hat sie dort. Und es ist ein Kind, ein hebräisches Kind, das entdeckt sie, das erkennt sie. Dann kommt die Miriam, die Geschichte kennen wir ja. Diese Frau, die hat ein tiefes Erbarmen mit dem hebräischen Kind. Sie selbst hat offensichtlich keine Kinder. Aber sie hat Muttergefühle. Und sie nennt ihr Kind Moshe. Sie adoptiert es, sie nennt es Moshe und das ist ägyptisch und heißt Sohn, Ben. Und in Hebräisch heißt das, es gibt ein Wortspiel, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Mashachti. Moshe, also aus dem Wasser gezogen. Ein sehr interessanter Textzusammenhang oder ein interessantes Wortspiel, sagen wir mal. Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen und da ist es der Sohn. Das hat tiefere Bedeutungen, ich will darauf nicht eingehen, aber etwas ist wichtig. Das Kind wird der Jocheved übergeben, der Mutter, damit sie eine Zeit lang es pflegt. Und in der hebräischen Tradition ist es so, dass Jocheved diese einmalige Chance wahrgenommen hat und hat ihr Kind unterrichtet. Gründlich unterwiesen, unterrichtet. Nicht nur geherzt, lieb gehabt, sondern tief hineingelegt die Wahrheiten, die sie wusste. Sie hat mit ihrem Mann dem widerstanden, was Pharao verordnet hat. Es ging ein Mann aus dem Stamme Levi, nämlich Amram, hin und heiratete dann eine Israelin. Und dann hat sie ein Kind gekriegt, noch ein Kind gekriegt und noch ein Kind gekriegt. Widerstand. Und dieser Widerstandsgeist, der wird in Moschee hineingelegt. Durch die Mutter. Und diese ganze Sache, dieses Prinzip, das wir hier in dem Kapitel 1 und 2 lernen, bei den Hebammen bis zur Jochevet, der Mutter von Moschee, dieses Prinzip zieht sich durch die ganze hebräische Geschichte durch. Und es ist wichtig, dass die Mutter das hineinlegt, was Jochevet in ihren kleinen Moschee hineingelegt hatte. Denn als er groß geworden war und zu seinen Brüdern hinausging, da regte sich etwas in seiner Seele. Berufung. Seht ihr? Berufung. Und ich kann das auch nur sagen, ich habe eine Mutter gehabt, die sehr viel mit uns gebetet hat. Ich bin ja im Krieg geboren und ich habe die Flucht erlebt. Ich habe erlebt, wie die Flieger gekommen sind, die Bomben gefallen sind. Ich habe auch erlebt, wie die Stadt Dresden zerstört wurde. Ich habe das alles noch vor Augen. Und wir waren am Verhungern, wir hatten nichts zu essen, wir hatten eine schwere Zeit. Aber meine Mutter hatte eine kleine Bibel. Wir waren geflüchtet, alle unsere Dokumente waren weg, wir hatten nur ein kleines Köfferchen. So sind wir dann in den Westen gekommen. Aber damals in der russischen Zone haben wir dann furchtbar gelitten und wir hatten wenig zu essen. Wir waren am Verhungern, wir haben dann manchen Tag haben wir nur Wasser getrunken. Aber etwas hat meine Mutter getan. Wenn es Sonntag war, sind wir in den Wald gegangen. Dort war eine Lichtung, dicht an der tschechischen Grenze. Dort haben wir uns hingesetzt. Und dann hat sie die Bibel gelesen. Und dann hat sie mit uns, sie hatte eine wunderschöne helle Stimme, Sopran. Und dann hat sie mit uns Lieder gesungen. O singe Halleluja, wenn alles dunkel scheint. O singe Halleluja. Wenn auch das Herz oft weint, denn Jesus ist nicht fern, stets hilft er dir so gern. Er ist dein Morgenstern, Halleluja. Könnt ihr euch vorstellen, dass das Singen meiner Mutter in solch einer fatalen Situation mir immer nachgegangen ist? Ich war damals gerade mal 5. Ich komme zurück zu dem, was ich am Anfang sagte. Wir erleben heute, nach vielen Angriffen auf alle möglichen Bereiche unseres Lebens, durch die Aufklärung, durch den Humanismus, durch die 68er, durch die Frankfurter Schule, durch Theodor Adorno, durch Habermas, durch viele andere Namen und auf viele Bereiche unseres Lebens. Heute die gemeinste aller Attacken des Satans auf die Mutter. Und deswegen sind wir als Gläubige aufgefordert, dass unsere Mütter zu dem, was sich heute in unserem Land abspielt, laut Nein sagen und sich dem entgegenstellen und dass sie Mütter sind, ihren Kindern Mütter sind. Natürlich, die Väter ihren Kindern auch Väter sind, das ist selbstverständlich. Aber das lag mir doch sehr am Herzen, als unsere Schwester vorhin hier nach vorne kam. Und ich freue mich, dass du es gesagt hast, dass du dem Herrn gehorsam gewesen bist. Du hast diesen Aspekt, den dritten, herausgegriffen, hast ihn hier verbalisiert. Ich möchte, ja, das hat natürlich jetzt auch ein bisschen Zeit genommen, aber das war so ein Einblick auch in hebräisches Denken, ja? Leider haben wir es erlebt, dass unsere Religion, christliche Religion, von heidnischen Vorstellungen durchsetzt ist. Unser Glaube. Und ich habe mir schon damals, als ich noch Kind war, Junge war, vielleicht 15, 16, meine Gedanken darüber gemacht, als ich die Könige gelesen habe. Als ich gelesen habe über die Könige von Israel, ich habe mit großer Freude immer in der Bibel gelesen. Nicht, weil man mir das aufgezwungen hat, sondern ich fand das total spannend. Was ich dort unter den Königen abgespielt hatte, Israel, die Könige von Israel im Nordreich und dann auch im Südreich, Juda. Und da dachte ich mir so, Mensch, da hat sich doch so viel verändert von Mose über den Tempel Davids, über die Stiftshütte David und dann Tempel Salomo bis hinein in diese Abfallszeit. Was mag sich seit den Aposteln, seit Jesus in unserem Christentum alles verändert haben? Das war so die Parallele, die ich damals als junger Kerl zog. Und dann ging es mir so, wie es einem 17-Jährigen geht, 17-Jährigen, 17-, 18-Jährigen. Das ist alles Blödsinn, was die da machen, die Frommen. Und ich habe dann auch Philosophie mir angeeignet. Das war interessant, den Nietzsche zu lesen. Von der deutschen Sprache her ist der Mann genial gewesen, aber von dem Inhalt her war das doch sehr aufschlussreich, was ich da las. Denn der hat nicht wirklich geglaubt, dass Gott tot ist. Ihr kennt das Buch Zarathustra. Zarathustra, also sprach Zarathustra. Oh, das las ich jeden Tag. Also, wie alt bist du? 16. Ich hoffe, du musst so einen Blödsinn nicht mitmachen wie ich. Glaub nicht diesem Blödsinn, diesen Stimmen. Glaub dem lebendigen Gott. Der ist real. Ich habe ihn erlebt. Und dann war es so an einem Abend, dann lese ich bei Nietzsche, Gott ist tot. Und das schreibt er ja an mehreren Stellen. Und dann schreibt er, wir haben ihn gründlich tot gemacht. Da sage ich, du armer Idiot, Mensch. Und ich dachte, du glaubst nicht an Gott. Er war ja Pfarrerssohn, so wie ich. Ja, mein Vater war nicht Pfarrer. Der war Fahrer, ja, hat viel rumgefahren in Deutschland und hat die Gemeinden besucht, er war Pastor. Aber der arme Junge, der hat so viel von Heidentum in seinem elterlichen Haus und so viel Aberglauben da miterleben müssen, dass er sich sagte, wenn das, was in der Bibel drin steht und das, was ich hier so erlebe als Kind gläubiger Eltern oder Kind eines Pastors, da ist eine Riesendiskrepanz. Und dann fing diese Geschichte an, da ist ja darüber auch verrückt geworden. Ich machte mir so meine Gedanken als junger Mensch und habe die Bibel gelesen und später las ich sie wieder. Ich habe das Buch, ich habe es noch. Ich habe es nicht weggeschmissen. Ich habe es nur an die Wand geschmissen. Ich wollte es als Dokument haben. Ich habe dann Jesus erlebt und ich habe die Befreiung erlebt. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Wiedergeburt erlebt, eine Neugeburt durch den Heiligen Geist. Und am nächsten Morgen strahlte der Tag tatsächlich so, wie er heute strahlt. Ein neues Leben, ich werde das nie vergessen. Und ich wusste, meine Sünden sind vergeben, sie sind weggewaschen. Und weil ich die Bibel ja so oft gelesen hatte, dann war mir klar, Gott steht zu mir. Und ich habe nie Zweifel gehabt an der Barmherzigkeit und der Güte des lebendigen Gottes. Das war ganz, ganz wichtig. So, jetzt darüber etwas. Ihr habt doch sicherlich von der ICEJ gehört, ne? Internationale Christliche Botschaft. Ich kann nur sagen, nicht weil ich da drin bin, sondern weil mich die Arbeit schon vor Jahren fasziniert hat, die sie tun. Es ist ein sehr seriöses Israel-Unternehmen. Ich muss sagen, also ich habe einiges kennengelernt auf diesem Gebiet. Ich bin sehr oft in Israel gewesen. Ich habe einige Vertreter verschiedener Dinge kennengelernt. Israel wird von der internationalen christlichen Botschaft in einer Art und Weise auch vertreten. Und Christentum wird in Israel durch diese internationale christliche Botschaft vertreten in einer Weise, die ist beispiellos. Sicher haben viele Werke ihre Aufträge, aber hier habe ich etwas gefunden, da kann man wirklich, ich sag's mal so, sein Geld hingeben. Da weiß man, das wird verantwortungslos. Verantwortungsvoll, ich war mit meinem Gedanken woanders, verantwortungsvoll angewandt, wirklich. Und da ist viel geschehen, Gott sei Dank. Bevor wir ein Video sehen, kurzes, 8 Minuten lang, möchte ich noch auf den Tisch da hinten aufmerksam machen und danach noch etwas sagen. So, ich habe hier eine Zeitschrift, Jerusalem, Perspektive aus Jerusalem. Ich habe die früher mal rausgegeben, aber dann ging mir das Geld aus. Die Leute wollten noch nicht zahlen und dann habe ich aufgehört. Es geht um Forschungsarbeit, um Jesus von Nazareth. Was hat Jesus wirklich gesagt? Es ist ein Buch, das da hinten liegt, aber der Schreiber dieses Buches hat hier in diesem Heft eine Reihe von Artikeln. Nicht nur er, sondern auch zwei sehr bedeutende Professoren von der Hebräischen Universität. Professor Flusser, beide haben Deutsch gesprochen. Professor David Flusser, ein ganz großartiger Mann, der für Jesus sehr leidenschaftlich eingetreten ist. Shmuel Tzafra'i, er hat die Geschichte sehr gut gekannt. Und hier haben wir so Themen wie, er wird Nazarener genannt werden. Kommt das von Nazareth oder steckt da noch was anderes dahinter? Das ist interessant. Oder Jesus sagt auch einmal im Lukas-Evangelium, der alte Wein ist besser. Was meint er damit, mit dem alten Wein? Frischer Wein? Alter Wein? Wie war das nochmal? Da gibt's doch im Remstal, da wohnen meine Verwandten, da gibt's doch, habe ich einen Trollinger früher getrunken, ja, so. Es gibt doch so interessante Weine. Ihr kennt euch hier im, kennt ihr euch aus mit Wein, ja? Im Schwabenland. Ja. Und da gibt's so einige Sachen. Was ist mit dem Priester los? Interessante Sachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das mal anschauen. Was heißt Messias? Oder sicherlich seid ihr schon mal in der Bibel diesem Wort begegnet, wo Jesus sagt, wenn sich jemand von seiner Frau scheiden lässt und heiratet eine andere. Nun hat Jesus ja nicht Griechisch gesprochen, er hat Hebräisch gesprochen. Wenn man sich das dann in Hebräisch anhört, dann hört sich dieser Satz plötzlich auch ganz anders an. Heißt es vielleicht, wenn sich jemand scheiden lässt, damit er eine andere heiratet? Kann das sein? Also hier gibt es eine ganze Reihe interessanter Artikel. Das Heft selbst kostet 15 Euro. Jedes einzelne Heft, also die ganze Sammlung, das sind 9 Hefte, 15 Euro. Die anderen kosten 2. Jedes blaue Heftchen kostet 2. Aber wenn ihr 9 nehmt, dann die ganze Sammlung, dann 15. Dann sind da noch andere Bücher. Die Decke, eine Auslegung über Römer 9 bis 11. Und das ist das schwarze Buch mit dem Schleier. Und dann ist da noch ein weißes Buch mit einem roten Kästchen, das heißt, sind wir denn nicht frei? Da geht es um das Gesetz, die Tora, um Gesetzlichkeit, Freiheit, Gesetzlichkeit und ähnliche Dinge. ein sehr, sehr wichtiges Thema. So, jetzt möchte ich, dass ihr das mal vorspielt und dann schließe ich mich noch an. Okay. Ich habe schon gesagt, es gibt eine Reihe von Unternehmen, die ihren speziellen Auftrag haben. Ich habe persönlich innerhalb der christlichen Botschaft meinen ganz besonderen persönlichen Auftrag. Christliche Botschaft BFP. Ich soll die Gemeinden bereisen und das Anliegen Israel in unsere Gemeinden hineinbringen. Das war damals von Ingolf Elsel und ist auch von Roman Sievert so unterstützt worden oder von Ingolf zunächst angedacht und auch durchgeführt worden. Er trat damals an mich heran, um mich darum zu bitten, dass ich diese Arbeit tun soll. Warum Liebe zu Israel? Das ist eine wichtige Sache. Geht es um die prophetischen Worte? Natürlich sind sehr viele Leute durch diesen starken prophetischen Aspekt für Israel aufgewacht. Es gibt eine Menge Endzeitbücher. Ich weiß noch, wie damals Hal Lindsey sein Buch schrieb über alter Planet Erde, wohin und so weiter, hat viele Leute mobilisiert. Professor Flusser hat mir, als ich das letzte Mal bei ihm war in seiner Wohnung und mit ihm sprach, hat er mir gesagt, ich gebe Ihnen was mit, junger Mann. Naja, er war ja ein bisschen jünger als er. Ist in dem Jahr geboren, als meine Mutter geboren wurde. Er sagte, wissen Sie was, glauben Sie nicht der Arbeit, die wir tun. Damit können Sie nichts verdienen. Damit bleiben Sie arm. Machen Sie Folgendes, schreiben Sie Endzeitbücher. Da können Sie jedes Jahr ein neues Buch schreiben und die Leute sind dahinterher und Sie können Säle füllen mit Ihren Endzeitprophetien und all diesen Sachen und so weiter. Und der Mann hatte recht. Der Mann hatte wirklich recht. Aber ich habe seinen Rat nicht befolgt. Und bin auch froh darüber, sonst müsste ich alle paar Wochen meine Meinung ändern. Basis meiner Liebe zu Israel ist nicht das, was sich da so jetzt alles ergeben hat, sondern das ist der Bund Abrahams. Der Bund Gottes mit Abraham. Der Bund Gottes mit Abraham, Isaak und Jakob. Mit Israel am Sinai. Ist das, was Jesus noch einmal ganz neu aufgelegt hat durch sein Leiden, durch seine Auferstehung. Als er nämlich das, was Gott immer auf dem Herzen lag, deutlich machte, das Evangelium muss unter die Nationen, unter alle Menschen. Alle Menschen sollen gerettet werden. Das hatte er Abraham schon gesagt und das hatte er Mose gesagt und das hat er dem Volk Israel am Sinai gesagt, aber sie haben es nicht getan. Israel hat es nicht getan. Und deswegen war ein neuer Bund notwendig und er hat kein neues Gesetz gegeben, er hat keine neue Tora gegeben, er hat einen neuen Bund gemacht. Und das ist die Basis. Und dieser Bund, ich müsste eigentlich dazu Näheres sagen. Schaut, damals als Abraham berufen wurde, da gab es sehr, sehr viel Götzendienst. Er stammte ja aus Ur in Chaldäa. Dort gab es diesen Zikkurat, diesen Turm mit der Anbetung des Mondgottes Sin. Es gab in Babylon diese Anbetungen. Es gab diese Götzenverehrungen. Nun sind Götzen keine Götzen, Götter gibt es nicht. Paulus sagt das auch. Götter gibt es überhaupt nicht. Es gibt kein Zeus, es gibt kein Thor, es gibt kein Wodan, es gibt kein, wir haben bei uns im Dorf jemand rumfahren, ich glaube an Wodan. Armer Junge, ne? Und das gibt es alles gar nicht. Paulus macht deutlich, dass der Glaube an diese Dinge den Dämonen Türen in unser Leben hinein öffnet. Das ist die Sache. Darum geht es. Nein, diese Leute, die das verehren, einen Poseidon, eine Aphrodite oder eine Diana, Asherah, Astarte, Isis und so weiter, die verehren sich ja nur selber. Hass, Zorn, Kampf, Eros, Sex, Macht, Krieg, oder sie verehren Donner, Sterne, Sonne, Mond, Meer, Poseidon und so weiter, Neptun. Und jetzt kommt, das ist das Innerweltliche, das ist der Mensch. Kann man diesen Dingen untreu werden? Wirst du dir untreu? Doch wohl nicht. Deinen Gefühlen? Untreu? Nein. Deswegen sind die Völker ihren Göttern nie untreu gewesen. Auch wenn sie sie gewechselt haben. Und es ist auch gar nicht wichtig, ob es jetzt ob es eine Religion ist, die mit einem Gott auskommt, wie die Guaranis oder andere, die mit 20 Göttern oder mit 100.000 Göttern, auskommen müssen. Das spielt keine Rolle. Aber jetzt kommt etwas ganz Neues. Da ist ein junger Mann in Ur in Chaldäa und zu dem redet Gott. Und er macht ihn auf etwas aufmerksam. Er macht ihn aufmerksam darauf, dass es einen wahren, ewigen, lebendigen Gott gibt, der diese Erde geschaffen hat. Und er hat eine Reihe von Regeln aufgestellt. Nach diesen Regeln funktioniert menschliches Leben. Punkt 1. Liebst du Gott, dann liebe deinen Nächsten. Und Jesus sagt, darin ist alles zusammengefasst. Paulus sagt das auch. Wir haben dann die 10 Gebote bekommen am Sinai, am Tag der Pfingsten. Sinai ist zu Pfingsten gewesen. Da hat Gott den Menschen gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich frei gemacht. Du bist jetzt frei. Du wirst keine fremden Götter mehr anbeten. Und du wirst dir auch nicht mehr Bilder machen von ihnen. Du wirst den Ruhetag heiligen. Und du wirst Vater und Mutter, Gewicht, Herrlichkeit, Gewicht geben, Ehre geben. Du wirst keinen Menschen mehr umbringen, morden. Du wirst die Ehe nicht brechen und du wirst auch Leuten ihr Eigentum nicht entwenden. Du wirst nicht stehlen, du wirst auch nicht über Leute Dinge erfinden, die nicht stimmen. Einfach Dinge sagen, die nicht in Ordnung sind. Falschzeugnis ist uns bekannt. Und du wirst das, was andere Menschen besitzen, nicht für dich haben wollen. Das ist das Sittengesetz. Das ist ethischer Monotheismus. Der Glaube an den eigenen Gott, an den einen wahren Gott, der uns dazu verpflichtet, diese Dinge zu tun, damit unsere Gesellschaft gesund ist. Das weiß doch jeder. Wenn wir uns an die 10 Gebote halten würden, dann hätten wir heute eine andere Gesellschaft. Das weiß man doch. Das wissen die Soziologen doch, das wissen die Philosophen. Das wissen die alle. Nur sie wollen ihren eigenen Götzen dienen. Das ist das Schlimme. Sie können das auch nicht anders, weil sie nicht wiedergeboren sind. Und das funktioniert nur durch eine Wiedergeburt, durch eine Neugeburt. Wenn der Heilige Geist uns total verändert, wenn er in unser Leben hineinkommt und sagt, komm, ich nehme dich jetzt an die Hand, willst du? Das ist wichtig. Das ist die Basis. Das hat uns Abraham gegeben. Das hat uns Israel gegeben. Gott hat Israel am Sinai auserwählt und hat gesagt, Leute, ihr seid mir ein heiliges Volk, Priester für die ganze Erde, für alle Völker der Welt. Priester ist dann, wenn wir alle Priester wären, für wen wären wir denn Priester? Für uns? Nein. Für viele andere Menschen. Das ist wichtig. Und so sollte Israel ein Volk sein, das den wahren Gott überall in der Welt verkündigt, gebunden an das Gebot der Nächstenliebe, gebunden an das Gebot, untereinander im Frieden, in Liebe zu leben und diese Dinge, die in unserem Herzen sind durch die Sünde, dass wir sie nicht tun. Das ist die Basis, das ist der Grund, warum wir Israel lieben, warum ich Israel liebe. Warum ich eine tiefe Sehnsucht habe, dass dieses Volk seinen Messias erkennt. Wisst ihr, wir haben seit Kriegsende so viele Juden im Land wie nie zuvor. Sie kommen aus Russland hauptsächlich, Kasachstan. Leute, geht zu ihnen hin, bringt ihnen den Messias und bringt diese Leute in die Gemeinde hinein. Das ist wichtig. Aber wichtig ist auch, dass ihr die Bibel lest und lest und lest und studiert und lernt und lernt. Nur mit einer richtig guten Kenntnis der Heiligen Schrift ist das möglich. Diese Juden brauchen Jesus. Es gibt für die Juden keinen Sonderweg zum Heil. Es gibt für sie nur einen Sonderauftrag. Und dieser Sonderauftrag ist, und den haben wir ja durch Mose, den haben wir durch Paulus erlebt, das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Es wird einmal, wenn Israel, ganz Israel gerettet sein wird, eine Situation eintreten, so denken wir. Unsere Sichtweise ist natürlich gehemmt und niemals ausgegoren. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Offensichtlich hat Israel noch einmal eine gewaltige Möglichkeit, wenn es seinen Messias erkannt haben wird, an den Völkern dieser Erde. Aber das, was wir für Israel tun, muss immer auch, in Englisch gibt es ein tolles Wort, it must be a redemptive act. Es muss ein Akt, oder sagen wir so, it must be a redemptive agenda. Es muss etwas sein, das immer mit Erlösung zu tun hat. Wenn ich mit Juden spreche, wenn ich mit Israelis rede, in Israel oder hier, dann geht es darum, dass mein Herz erfüllt ist mit der Liebe zu diesen Menschen, dass diese Menschen Erlösung erleben. Ich muss sie jetzt nicht auf die Knie bringen, aber sie müssen es spüren. Hier ist in diesem Menschen, der jetzt vor ihnen steht, Erlösung. Da ist etwas anderes drin. Versteht ihr? Also wenn du mit Menschen zu tun hast, die jüdisch sind, jüdischer Herkunft sind, dann sollen sie an dir Erlösung feststellen. Das ist wichtig. Ungeheuer wichtig. Das ist das A und O, das ist das Nonplusultra. Deswegen diese Diskussion, die wir da haben, politische Diskussionen, die Israelis haben ja ein Riesenproblem, werden von der ganzen Welt unter Druck gesetzt, Westbank, Gaza, Ost-Jerusalem, all diese Probleme. Natürlich, jetzt haben wir heißblütige Christen, die sagen, der Netanyahu, der darf doch nicht, und der Olmert, was hat der gemacht, und der Barak, und all das. Gemach. Habt ihr schon mal überlegt, was mit den arabischen Müttern und Kindern und Vätern ist? Sind ja nun nicht alle Terroristen. Diese Leute haben auch lange im Land gelebt. Das sind Cousins. Das sind Nachfahren Abrahams. Gott liebt diese Menschen auch. Und wenn ich jetzt als Christ den ethischen Monotheismus, den Glauben an den einen Gott, der mir sagt, du sollst deinen Nächsten wie dich selbst vertrete. Wenn ich jetzt hingehe und sage, und diese extrem christlichen Meinungen äußere, glaubt ihr, damit werde ich Araber für Jesus gewinnen? Oder Juden? Wir müssen unbedingt den dritten Tempel bauen. Habt ihr schon mal überlegt, was das für ein Blutbad gibt? Kann das im Sinne Jesu sein? Wenn der dritte Tempel gebaut wird, dann fließt das Blut von Hunderttausenden von Menschen. Ja, da muss man drüber nachdenken. Kann ich, der ich an Jesus glaube, an den Gott der Liebe, den Mose verkündigt hat, den Jesaja verkündigt hat, von dem David spricht, von dem Jesus redet und Paulus. Kann ich, wenn ich an diesen Gott glaube, wenn ich ihn verkündige, so etwas vertreten, wo ich weiß, Menschenblut wird vergossen werden? Ist das Liebe? Das sind Gedanken, die wir uns mal machen müssen. Okay? Das ist ungeheuer wichtig. Ich habe eine tiefe Liebe zum jüdischen Volk. Und das merken wir auch. Aber so wie jeder Jude 7 Meinungen hat oder 3 Meinungen mindestens, wenn nicht, vielleicht gibt ja auch welche, die haben nur 2 Meinungen, aber selten mal einer, der nur eine Meinung hat. Ja, die Leute sind alle nicht einverstanden mit dem, was die Regierung macht. Und wenn eine andere Regierung dran ist, dann sind sie auch nicht einverstanden. Kann ich von den Christen erwarten, dass sie einverstanden sind mit dem, was die Regierung macht? Muss man mal jüdisch denken. Also das ist komplex. Und wir dürfen uns nicht davor einen Karren spannen lassen, der nicht den ethischen, den sittlichen und den moralischen Forderungen unseres Herrn und Meisters widerspricht. Wir können diesen Forderungen nicht nachgeben. Wir müssen die Liebe Gottes hineinbringen unter die Menschen. Ihr müsst noch einmal überlegen, dass zurzeit tausende Araber, tausende Moslems von Mauretanien bis nach Philippinen hin, über Indonesien, Pakistan, Afghanistan, Saudi-Arabien, Jemen und so weiter, Jesus erleben. Im Iran. Die Iraner sind wütend, der Ahmadinejad ist wütend, dass so viele Menschen jeden Tag sich bekehren. Und dasselbe bezieht sich auf die Türkei und andere Orte. Und das ist der Gott der Liebe. Das ist der Gott der Liebe. Kann es sein, dass ich mit meinen extremen christlichen Haltungen vielleicht eine Position vertrete, die das nicht rechtfertigt oder nicht verteidigt, was Jesus sagt? Wenn ich mit Arabern rede, wenn ich mit Muslimen rede, dann rede ich mit ihnen, damit sie merken, hier ist Erlösung. Bei diesem Menschen ist Erlösung. Hör dem Moslem zu. Hör hin, was er sagt. Schau ihn lieb an. Lade ihn zu deinem Haus ein. Mach ein Abendessen für ihn. Er kommt. Die Menschen sind so geplagt und gepeinigt von ihrem Islam. Sie wollen da raus. Sie wollen raus. Im Jemen wollen sie raus aus dem Islam. Deswegen sind die total verblüfft, dass es in Deutschland Medien gibt, die so einen Blödsinn über diese armen Mädchen, diese beiden Mädchen da, die da ums Leben gekommen sind, totgeschossen worden sind, dass so etwas über die verbreitet wird oder diese Familie dort, die jetzt da verschollen ist, nicht wahr, mit dem britischen Ingenieur. Die begreifen das nicht, die Jemeniten. Sie sagen, diese Leute sind zu uns gekommen, die haben doch hier nicht missioniert, die haben nur über ihren Glauben erzählt. Das darf ich doch. Jeder Moslem fragt mich, wenn ich in so ein Land komme, hey, was hast du für einen Glauben, erzähl doch mal was davon. Seht ihr? Nein, es geht darum, dass wir mit Die Basis ist Römer Kapitel 9 bis 11 und Epheser 2. Dass wir auf dieser Basis für Israel einstehen und Israel lieben. Und das andere, das überlassen wir Gott und den Menschen, die dafür Verantwortung tragen. Es muss immer Jesus verherrlicht werden und es muss immer um das Reich Gottes gehen. Und wir tun das auch nicht, weil in der Bibel drin geschrieben steht, wer dich segnet, wird gesegnet werden. Das tun wir nicht aus selbstsüchtigen Gründen, dass wir Israel segnen, damit wir gesegnet werden, sondern wir segnen Israel, weil wir von Israel so viel Segen bekommen haben. Und jetzt, nachdem wir so eine grauenvolle, 1600 Jahre lange Geschichte haben mit den Juden, wo wir sie umgebracht haben und alle möglichen Dinge über sie erfunden haben, um sie zu morden, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir endlich mal unser Herz in Liebe ihnen zuwenden, damit sie Jesus erkennen. Sie brauchen Jesus. Das ist ungeheuer wichtig. Nun, ich komme zum Bernd, wann muss ich aufhören? Sag mir. Jetzt. Ja? Ja, Mann, da war doch, hatte einer so eine langweilige Predigt gehalten und der wollte und wollte nicht aufhören. Dann fragt der Pastor endlich, na, was soll ich sagen? Da ruft einer von hinten, Amen. Ne? Ist klar, ja, sicherlich. Macht es dann auch so, bitte. Ja, meine Lieben, jetzt habe ich nichts aus der Bibel vorgelesen, aber ich habe auch eine Menge zitiert. Wie viele Söhne hatte Abraham?
Ach so.
Was? Wer sagt das? Danke. 8 Söhne. Einen von der Hagar, einen von der Sarah und 6 von der Ketura. Nach der jüdischen Tradition war Ketura wer? Hagar. Aber das ist Tradition. Und habt ihr Tevye gesehen? Habt ihr gesehen den, wie heißt das, der Fiedler auf dem Dach, Anna Tevka? Nun werdet ihr fragen, woher kommt diese Tradition? Ich werde es euch sagen. Ich weiß es nicht. Das ist eben Tradition. So, gut. 8 Söhne hatte er gehabt. Einen hat er auserwählt. Warum? Weil dieser eine in seinem Herzen dasselbe hatte wie sein Vater. Isaak. Gut, Ismael hatte eine andere Mutter. Isaak und Ismael hatten unterschiedliche Mütter. Aber Esau und Jakob hatten die gleiche Mutter, Rebekka, Rivka. So, und da heißt es, Esau habe ich gehasst und Jakob habe ich geliebt. Hat er ihn wirklich gehasst? Nein, es geht bei dem Wort Hass im Hebräischen, gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal das, was wir unter Hass verstehen und das andere einfach nur an die zweite Stelle. Unwichtiger. Esau war in Gottes Augen für diesen Plan, den Gott durchgezogen hat, um allen Völkern den wahren Gott zu bringen, unwichtig, weil er sich gar nicht dafür interessiert hat. Jakob aber war hinterher. Der war hinterher. Der wollte unbedingt. Esau sagt, ach, ich muss doch sterben. Ne? Ich muss doch sterben, was soll mir die Erstgeburt? Er kam müde vom Feld und Jakob sagt, gib mir die Erstgeburt. Naja, wenn der Esau ja auch 30, 40 Jahre älter war als Jakob, ne? Na, das wäre eine Geburt gewesen, ne? Beide waren Zwillinge. Muss ich mal vorstellen, gleich alt. Der eine will sterben und der andere will die Erstgeburt. So ist es. Warum ist es so? Es ist der freie Wille, der Menschen damals entscheiden ließ, warum sie Gott dienen wollen oder nicht. Und deswegen war zweite Wahl, wenn er nicht will. Genauso der Pharao, der hatte die Sache in der Hand. Mose kommt zu ihm und sagt ihm, hör mal, lass mein Volk gehen. Boah, sagt er, lass uns die Modalitäten festlegen, wie wir das machen. Wann wollt ihr gehen? Ja, so bald wie möglich. Toll, ich werde meine Minister herbeirufen und wir werden einen Plan ausarbeiten. Da braucht ihr doch eine Menge Logistik. Also das können wir machen. Ihr braucht auch Schutz. Ihr seid ja keine Soldaten gewesen. Wir können darüber reden. Über alles können wir reden. Ja, ist ja toll. Gott hat zu dir geredet. Sag mir mal, Gott hat zu dir geredet. Wie hat er das denn gemacht? Ja, so und so und so. Der ist mir da am brennenden Busch in der Wüste begegnet. Ja, das ist ja wahnsinnig. Also, das musst du mir nochmal erzählen. Du, diesen Gott will ich auch kennenlernen. Gibt es da eine Möglichkeit? Natürlich gibt es da eine Möglichkeit. Und er sagte, ich bin doch der mächtigste Herrscher der Welt. Kein Land ist so mächtig wie mein Land. Na eben, da treffen sich zwei Mächtige. Der ewige Gott und der mächtige Ägypter. Das hatte der ägyptische Pharao in der Hand. Aber was sagt er? Was interessiert mich dein Gott? Wer ist das denn? Noch nie was von gehört. Ah ja? Will ich nichts von wissen. Gut. Er hat es in der Hand. Und dann ist der Pharao hingegangen und hat gesagt, nee, mache ich nicht. Erste Plage, zweite Plage, dritte Plage und so weiter und so weiter. Er verhärtet immer sein Herz. Oh, sagt Gott eines Tages, das ist ja gut, wenn du dein Herz verhärtest, ich helfe dir dabei. Und dann hat er sein Herz wieder verhärtet. Hat er ihm geholfen, dass er sein Herz verhärtet. Wenn wir nicht wollen, was Gott will, dann hilft uns Gott dabei, dass wir das tun, was wir wollen. Aber dann müssen wir uns über die Folgen nicht wundern. Und so sieht's in unserem Land aus und so sieht's in unserer europäischen Kultur aus. Die Menschen wollen nicht, entsprechend ist es so. Gott gibt sie dahin. Das ist das Prinzip. Ne? Aber der Pharao hatte es in der Hand gehabt, der berühmteste Mann der Weltgeschichte zu werden. Zum ersten Mal in der Geschichte ein Volk freizulassen, das nur Sklaven war. Das ist nicht fair, dass Gott so handelt. Ist es fair? Natürlich ist es fair. Der Mensch will es doch so. Ihr wisst doch, wie die Kinder lernen. Das Erste, was Kinder sagen, ist nein. Ne? Nein. Mach ich nicht. Mm-mm. Und so ist es. Gut. Sag mal, jetzt ist es soweit. Ich habe hier noch ein paar Seiten. Wer hat Amen gesagt? Komm mal her. Nein, bleib da sitzen. Das ist okay. Gut. Was ich zum Schluss sagen möchte, das Wort Gerechtigkeit, das kennt ihr doch in der Bibel. Das hat sehr viel, das hat in erster Linie mit Erlösung zu tun, mit Rettung, mit Wohltat Gottes, mit Heilstat Gottes. Und wenn wir gerecht werden wollen, dann hilft uns Gott dabei. Und wenn wir erlöst werden wollen, dann hilft uns Gott dabei. Und wenn wir das wollen, dann kommt noch etwas hinzu, nämlich, und das ist etwas, das ist seine Sache, seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit. Und die hat er uns entgegengestreckt, die hat er uns gegeben. Und darüber dürfen wir fröhlich sein, glücklich sein, dankbar sein. Und darum geht es, wenn wir von der Liebe zu Israel sprechen. Nun habt ihr einen völlig anderen Israel-Vortrag gehört, als ihr ihn erwartet habt. Aber das muss auch mal sein, denn die anderen Informationen, die könnt ihr euch alle aus dem Internet rausziehen. Und die könnt ihr euch auch in Büchern besorgen, Endzeitbüchern beispielsweise oder Zeitungen. Ihr könnt Jerusalem Post lesen. Israel befindet sich in einer riesengroßen sittlich-moralischen Krise. Diese Woche sind wohl zwei Minister ins Kitchen gegangen. Olmert wird wahrscheinlich gehen. Die Rabbinen sind entsetzt darüber. Ich habe den Bericht eines Rabbiners gelesen, gerade dieser Tage. Er schreibt, wir sollten ein Licht für alle Nationen sein. Jetzt sind wir wie alle Nationen. Wir sollten ein Licht sein für alle Nationen. Jetzt sind wir mit unserer Korruption, mit der Mafia, mit all diesen schlimmen Dingen, die in unserem Land passieren, genauso wie alle Nationen, wir unterscheiden uns nicht mehr. Was uns nur noch helfen kann, so sagt er, ist Buße, Rückkehr zu Gott. Das Einzige, was uns noch hilft, dass wir jetzt in den kommenden Tagen, wo Rosh Hashanah beginnt und Yom Kippur sein wird, dass wir dann zu Gott schreien und umkehren und ihm unsere Sünde bekennen. Amen. Lieber Herr, ich danke dir für diesen Morgen, für deine Gegenwart, deine Treue, deine Güte. Du stehst immer noch zu deinem Volk. O Herr, du erwartest, dass sie sich zu dir wenden, dass sie sich zu dir bekehren. Aber du erwartest auch von uns, dass unser Herz ihnen zugewandt ist. O Herr, ich bitte dich, dass wir neu in dein Vaterherz hineinschauen, in dein Mutterherz, und dass wir das für uns selber in Anspruch nehmen, was wir dann auch an andere weitergeben. Und vor allen Dingen auch an die Moslems unter uns und auch an die Juden, denen wir begegnen. Aber auch unseren deutschen Mitmenschen, die gar nichts mehr von dir wissen. Ich danke dir für die jungen Leute hier, die Rangers. Herr, dass du weißt, wie sehr ich mich darüber freue, vielleicht mehr als über alles andere heute Morgen, dass diese jungen Leute da sind, um für dich da zu sein. Gebrauche du sie, salbe sie, stärke sie und gib ihnen deine Kraft. Gepriesen sei dein Name. Amen.